So, ich habe gestern gesagt, wir wollen Fundamente prüfen. Heute testen, wie das trägt. Ich denke, wirkliche Gewissheit des Glaubens, dazu kann man nur kommen, wenn man an diesen Fundamenten arbeitet, sich intensiv klar macht, woran ich glaube, wie das auch miteinander zusammenhängt und da auch etwas Mühe und Arbeit investiert. Und das haben wir auch getan und heute wollen wir sehen, wie das trägt. Ich bitte euch, dass ihr wieder den Bibeltext aufschlagt aus Römer 8 heute und wir wollen auch den wieder gemeinsam lesen. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Herr, segne du uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, der Heilige Geist schenkt uns tatsächlich grenzenlose Zuversicht in unserer Beziehung zu Christus. Um diese Zuversicht soll es heute gehen. Er schenkt mir Zuversicht, selbst dann, wenn ich nicht mehr beten kann. Er schenkt mir Zuversicht, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich bei Christus bleiben werde oder ob alles ins Wanken kommt. Er macht mir klar, du bist Gottes geliebtes Kind. Und dabei bleibt es auch. Der erste Abschnitt sind die Verse 15 und 16, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Noch gar nicht so lange her, dass es durch die Medien ging, die Frage nach dem Vaterschaftstest. Da geht es ja darum, dass Väter, die möglicherweise zu Unrecht viel Geld bezahlen müssen, für Unterhaltszahlungen, die haben nun das Recht, mittels zu einem genetischen Fingerabdruck festzustellen, ob sie auch wirklich derjenige welche sind oder ob vielleicht auch in Zukunft ein anderer zahlen muss. Was bei solchen Vätern zu einem gewissen Grade verständlich sein kann, würde einen sehr seltsamen Anstrich erhalten, wenn der Wunsch nach dem Vaterschaftstest nicht von den Vätern, sondern von den Kindern ausging. Was würdest denn du denken? Ich rede jetzt mal die Fadis an, ich bin auch einer. Wenn da einer zu dir kommt, also lieber Vater, so ganz sicher bin ich mir bei dir nicht. Es wäre besser, wir machen mal einen Vaterschaftstest, damit ich auch ganz genau Bescheid weiß. Was würdest du denken, wenn dein eigenes Kind sich nicht sicher ist, wie du zu ihm stehst und ob es von dir abstammt, obwohl du doch ganz genau weißt, du bist sein Vater? Würdest du nicht denken, also ist da irgendetwas schiefgelaufen mit uns? Traut mir mein Kind nicht mehr? Was habe ich getan, dass er solche Vorbehalte hat? Doch, wenn wir das auf den geistlichen Bereich übertragen, ich begegne immer wieder Christen, und ich meine solche, die wirklich Jesus Christus kennen, die um die Vergebung der Sünden wissen, begegne ich immer wieder Christen, die genauso etwas über ihren himmlischen Vater sagen. Manchmal sprechen sie es aus, manchmal blickt es nur so angedeutet durch. So, also ganz genau weiß ich nicht, ob ich Gottes Kind bin. Ich hoffe es doch sehr. Jedenfalls gebe ich mir alle Mühe dazu. Dahinter steckt auf der einen Seite eine große innere Not bei den betreffenden Christenmenschen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch bei unserem himmlischen Vater vorstellen, wie ihm das immer so einen kleinen Stich ins Herz versetzt und er sich fragen muss, was ist denn da schiefgelaufen, dass ein geliebtes Gotteskind so wenig Vertrauen zu seinem himmlischen Vater hat, dass es immer noch diesen knechtischen Geist hat, wie der Paulus das ausdrückt. Diese Frage nach der Glaubensgewissheit ist keine Kleinigkeit. Sie hat Geschichte gemacht. Wir haben über die Reformationszeit und dieses vierfache Allein der Reformatoren, über Luther und Calvin schon gesprochen. Diese Frage nach der Glaubensgewissheit, das war die Ursache dafür, dass vor knapp 500 Jahren in Europa die Kirche in zwei große Gruppen auseinandergebrochen ist. Die katholische Kirche einerseits und die verschiedenen evangelischen Kirchen andererseits. Diese Frage nach der Glaubensgewissheit, das ist die Ursache dafür, warum Luther, Melanchthon, Calvin und all die anderen, warum sie es nicht mehr länger mit ansehen konnten, was da in der Kirche ihrer Zeit schief lief und die Reformation in Gang setzten. Vielleicht kennt mancher von uns Jeanne d'Arc, die berühmte katholische Heilige und auch französische Volksheldin. Die stand vor ihren kirchlichen Richtern, wurde befragt, ob sie denn wisse, dass sie in der Gnade Gottes stehe. Sie antwortete, da muss man genau zuhören und zweimal lesen, sie antwortete: Falls ich nicht in ihr bin, also in der Gnade, wolle Gott mich in sie versetzen. Falls ich in ihr bin, möge Gott mich in sie versetzen. Nein, nochmal. Falls ich nicht in ihr bin, möge Gott mich in sie versetzen. Falls ich in ihr bin, möge Gott mich in ihr behalten, denke ich. Ja, das klingt sehr bescheiden und fromm, dieses Falls. Aber es zeigt doch eine tiefe innere Unsicherheit. Man könnte mal sagen, naja, das ist also eine ganz persönliche Aussage von der Jeanne d'Arc. Aber dem ist nicht so. Wisst ihr, wo dieses Zitat, wo ich das her habe, ist, ich habe das aus dem Neuen Weltkatechismus der katholischen Kirche, der vor einigen Jahren erschienen ist. Diese Heilsungewissheit, das bis heute offizielle Lehre der katholischen Kirche. Es gab, nachdem die Reformation sich in Europa ausgebreitet hat, da ja auch viele Auseinandersetzungen es gab, in der katholischen Kirche das berühmte Konzil von Trient, und da haben sie mal beraten und auch aufgeschrieben, wo sie sich denn nun von den evangelischen unterscheiden. Das gehört bis heute zur offiziellen Lehre der katholischen Kirche. Und da liest man dann so Sätze, kann doch keiner mit der Sicherheit des Glaubens, dem kein Irrtum unterlaufen kann, wissen, dass er Gottes Gnade erlangte. Keiner wissen, dass er Gottes Gnade erlangte. Wie gesagt, ganz offiziell gültig. Für mich zeigen solche Sätze auch die Grenzen aller ökumenischen Bemühungen immer wieder. Diese Frage ist noch lange nicht ausgestanden, denke ich. Aber zeigen wir nicht nur auf andere. Ich denke auch in unseren evangelischen Kirchen können wir uns ehrlich fragen, wir haben zwar so eine schöne alte Lehre von der Glaubensgewissheit, wie ist die Praxis? Haben wir wirklich alles getan, um den Geschwistern diese frohe Gewissheit der Gotteskindschaft zu vermitteln? Diese Gewissheit, die singt, ich weiß, woran ich glaube und nicht, ich hoffe, bitte, zittere, dass ich Gottes Kind bin. Es gibt immer so eine Versuchung, auch für Verkündiger, vor allem in Frustzeiten, wenn es nicht so richtig läuft, die Versuchung, dass ein Verkündiger seine Zuhörer in Unsicherheit versetzt, dass seine Schäflein ja nicht allzu gewiss, froh und sicher in ihrem Glaubensstand leben, sondern immer ein bisschen ängstlich bleiben. Merke, ängstliche Schafe spuren besser, hören besser auf Ermahnung. Nein, das soll so nicht sein. Wir sollen wissen, unser himmlischer Vater will diese Gewissheit ausdrücklich. Das sollen wir als Kirche lehren. Das dürfen wir persönlich glauben. Wir hatten uns gestern schon im Zusammenhang mit dieser Frage nach der christlichen Vollkommenheit und wie es in einem Christenherzen aussieht, mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und da war der Heilige Geist, der in uns eingezogen ist mit der Vergebung der Sünden, der hatte da so was Kämpferisches. Seine Heiligkeit, die immer wieder zusammenkracht mit unserem alten Adam, mit unserem inneren Schweinehund. Etwas Kämpferisches. Hier sehen wir noch einen ganz anderen Gesichtspunkt und sehen auch, warum Jesus den Heiligen Geist einen Tröster genannt hat. Das ist die andere Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja, genau deswegen hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit das möglich wird. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Achten wir auch hier wieder auf die Worte. Wir sind es, behauptete Paulus. Und damit wir das noch besser verstehen, heißt es dazu, Abba, lieber Vater. Abba ist eigentlich eine Art Kosewort, vielleicht übersetzt Vati, so ganz vertrauensvoll, fast zärtlich. Das ist ein großes Vorrecht, dass wir zu Gott Abba, lieber Vater, Vati sagen dürfen. Was für ein Ausdruck von Vertrauen. Aber nicht ohne Grund lehrt Jesus uns das Vater unser als das Gebet schlechthin. Vater unser. Lieber Vater im Himmel, und wir sind seine geliebten Kinder, das brauchen wir nicht nur zitternd zu erhoffen, das wollen wir uns auch von niemandem madig machen lassen, das dürfen wir wissen, wenn wir denn glauben, dass Jesus meine Sünden auf sich genommen hat, wenn ich darauf mein Leben setze? Gehen weiter, ich habe da ein paar Verse ausgelassen, die über ein anderes Thema reden. Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Jeder, der schon einmal mit schwer kranken Christen, also gläubigen Menschen zu tun hatte, sei es in der Seelsorge, sei es im eigenen Familien- oder Bekanntenkreis oder auch aus eigener Erfahrung, der weiß spätestens dann, dass diese frohe Gewissheit der Gotteskindschaft manchmal sehr wanken kann, angefochten sein kann. An manche Begebenheiten in der Seelsorge erinnert man sich noch lange, viele Jahre nachher. Ich erinnere mich bis heute an einen schwerkranken Menschen, gläubig, der mir sagte, zur Zeit ist es bei mir so schlimm, dass ich nicht mal mehr beten kann. Nicht einmal ein kurzes Gebet bringe ich zustande. Und ich kannte die ganze Leidensgeschichte, die Schmerzen. Und ich konnte es mir nur zu gut vorstellen, soweit man als gesunder Mensch sich so etwas überhaupt vorstellen kann. Auch bei Christen, die unter schweren Depressionen leiden, kann so etwas geschehen. Da wird dann alles wie von einer dunklen, schwarzen Decke erstickt, auch die Glaubensgewissheit. Und das selbst bei Geschwistern, die seit Jahren oder Jahrzehnten gläubig sind. Und man muss sich fragen, was ist hier mit der Gotteskindschaft geschehen? Und was sage ich einem solchen Menschen? Soll ich ihm sagen, dein Glaube ist zu schwach, du musst mehr glauben, du versuch dich zusammenzunehmen, sonst kann dir Gott nicht helfen. Nimm alle deine Kräfte und bete. Es gibt Geschwister, die so versuchen, dann Seelsorge zu treiben. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Oder wende ich mich hilflos und ratlos ab und denke mir, also das ist so schlimm, wir können hier noch helfen. Gott sei es gedankt, dass wir genau hier einen Rat erhalten von Paulus. Und wer die Lebensgeschichte von Paulus kennt, der weiß, dass er viel durch hat. Und er schreibt, ich glaube es am Anfang vom 2. Korintherbrief, wie sie am Leben verzagt haben. Also er wurde lebensmüde, sag mal. Der Paulus, so schlimm war das, was er da durchgemacht hat. Die haben ja sehr übel mit ihm, auch mit seinen Mitmissionaren mitgespielt. Auch dieses verborgene Leiden, von dem wir nicht wissen, was das ist beim Paulus, dieser Stachel. Er redet aus eigener Erfahrung. Aber hier redet er zunächst gar nicht von schwer angefochtenen. Das möchte ich bitten, dass ihr das bedenkt. Er sagt hier etwas über den Christen im Normalzustand. Und er sagt vom Christen im Normalzustand, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Das ist eine starke Aussage, überlegt euch mal. Er sagt nicht einmal, ein ganz normaler Christ, dem es einigermaßen gut geht, er bringt ein ordentliches Gebet zustande. Auch dadurch, wenn er alle fünf Sinne beisammen hat und fest im Glauben steht. Kein Christ soll denken, er sei ein großer Beter, was immer das sein möge, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Und so könnte man sagen, bevor wir ein ordentliches Gebet über die Lippen bringen, dann muss zuerst der Heilige Geist in uns aktiv werden und in uns beten, uns vor Gott vertreten, uns in Gottes Nähe bringen. Und genau das tut er. Gott hat das zugesagt. Steht, der aber die Herzen erforscht, weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Erst dann können wir uns mit unserem schwachen Beten, diesem Beten des Geistes, anschließen. Wenn wir beten, dann klinken wir uns gewissermaßen ein in das, was Gottes Geist in uns schon längst angefangen hat und drücken das dann durch unsere schwachen Worte aus. Also nochmal, was können wir einem solchen schwer angefochtenen Mitchristen sagen, der vor lauter Not nicht mal ein kleines Gebet über die Lippen bringt? Wir können ihm sagen, selbst dann, wenn du nicht mehr beten kannst, dann darfst du wissen, es betet in dir, besser gesagt, er betet in dir, der Heilige Geist, den du empfangen hast, damals, als du zu Jesus gekommen bist. Und wo du dein Herz nicht mehr ausschütten kannst, wo du deine Not nicht mehr in Worte fassen kannst, da tut er es. Das hat Gott dir versprochen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Und ich habe es auch selbst schon erlebt, wenn man das dann so zuspricht, auf den Kopf hin, wie das einen Menschen aufrichten kann. Sparen wir nicht mit solchen Verheißungen, wenn wir mit Geschwistern in Not zusammen sind. Und wenn wir selbst in Not sind, nehmen wir diese Verheißung für uns. Reden wir dann nicht über Glaubens- und Gebetsleistung, die jetzt zu erbringen sind, wie man sich zusammenreißen muss. Aber wenden wir uns auch nicht hilflos ab, sondern reden wir stattdessen reichlich über den Geist, der unserer Schwachheit aufhilft. Über die vielen, vielen Zusagen Gottes. Wir gehen weiter, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Hier geht es um eine weitere Frage, die man prüft, das Fundament. Die Frage, was ist, wenn Ereignisse auf mich zukommen, nach denen ich nicht mehr glauben kann? Das klingt vielleicht sehr dramatisch. Ich habe trotzdem den Eindruck, genau diese Frage stellen sich mehr Christen, als man denkt. Die meisten reden nicht drüber, das denke ich allerdings auch. Aber tief im Innern diese bange Frage, heute glaube ich, aber was morgen wird, dafür kann ich meine Hand doch nicht ins Feuer legen. Was ist, wenn ich in eine verzweifelte Lage komme, wo mir als Christ meine Not über den Kopf wächst? Oder was ist, wenn ich gar eine große Dummheit begehe, mich auf meinen eigenen Wegen so weit verrenne, dass ich den Weg zu Jesus nicht mehr zurückfinde? Was ist dann? Ist dann vielleicht alles aus? Und so mancher denkt vielleicht auch an seine Unvollkommenheit, dieses Unchristliche in uns Christen, über das wir gestern geredet haben, das in uns steckt, solange wir noch in diesem Leben sind. Man fragt sich, kann so ein schwacher Christ wie ich dieses Ziel überhaupt erreichen, diese Herrlichkeit, wo diese Kämpfe dann auch zu Ende sind. In der Tat steht dahinter eine ernstzunehmende Befürchtung. Könnte es sein, dass mein himmlischer Vater zumindest für mich nur so eine Art Lebensabschnittsvater wird? Und irgendwann, wenn ich mir zu viel leiste aus Not oder Schuld, durch unvorhersehbare Ereignisse, wenn ich mich dann nicht mehr gläubig an Jesus wende, könnte es dann sein, dass er gewissermaßen das Sorgerecht für mich abgibt und ich nicht mehr sein Kind bin, sozusagen eine geistliche Scheidungsweise, jetzt ohne Hoffnung auf die himmlische Heimat. Wenn man der Sache noch mehr auf den Grund geht, stellt man fest, es läuft auf eine bestimmte Frage hinaus. Eine viel diskutierte Frage, schon immer in allen Kirchen die Frage, liegt es letztlich an mir oder liegt es an Gott, dass ich ein Christ bleibe, dass ich ein Christ werde und bleibe? Halte ich mich an Jesus oder hält er mich? Und sagt jetzt nicht, es liegt an beiden, an mir und an ihm. Und es muss zusammenkommen. Wir werden sehen, so einfach geht das nicht auf. Wir haben hier eine Entscheidung zu treffen. Wir müssen hier eine klare biblische Aussage treffen, damit die Fundamente uns wirklich tragen und Gewissheit geben. Wir versuchen es mit einem Bild. Stell dir vor, du kommst mit Jesus zusammen an eine Schlucht mit einem reißenden Fluss. Es tobt ein schweres Unwetter. Fährt nur eine alte, baufällige, schwankende Brücke drüber und du weißt genau, du würdest es nie schaffen, allein über diese Brücke. Und nun sagt Jesus, der allmächtige Jesus, ich führe dich auf die andere Seite. Ich schaffe es. Hier ist meine Hand. Nur eins musst du, hör zu, halt dich richtig fest an dieser Hand. Du musst dich ganz festhalten, auf keinen Fall loslassen. Denk dran, wenn wir losgehen über diesen reißenden Fluss. Dann gehst du zusammen mit Jesus auf die Brücke und unter dir, da tobt und tost das Wasser und die Brücke schwankt und in der Mitte der Brücke merkst du allmählich, wie dir schwindelig wird, dein Griff wird schwächer und schwächer. Du guckst verzweifelt nach unten und dann löst sich deine Hand. Und alles ist vorbei. Und nun sag mir, lag das an ihm, an Jesus? Oder lag das an dir? Du merkst vielleicht, die Frage ist eigentlich verkehrt. Stell dir eine Kette vor, aus verschiedenen starken Eisengliedern geschmiedet und irgendwo in der Mitte, da hat einer noch sowas eingebaut aus Bindfäden, was dann diese beiden Eisenglieder zusammenhält. Wo wird diese Kette reißen? Immer am schwächsten Glied natürlich. Und du gehst dann verloren, obwohl der starke Jesus dich geführt hat. Du warst zu schwach im Glauben. Schade. Aber fangen wir nochmal an. Also stell dir vor, du kommst wieder mit Jesus an den reißenden Fluss. Jesus schaut das Unwetter an, die schwankende Brücke. Und er sieht deine Schwachheit und sagt, also so wird es nichts, wenn du dich an mir festhältst. Wir müssen das anders machen. Dann nimmt er ein Seil, fesselt dich an seinen Leib, nimmt noch so eine Kette aus schwerem Sicherheitsstahl, aber wirklich ganz aus Stahl und verbindet dich mit seinem Fuß unzertrennlich und nun macht er sich auf mit dir über den Fluss und selbst in der Mitte, wo du vor Angst zitterst und alle Kraft dich verlassen hat, das Seil und die Kette, die halten dich fest mit ihm verbunden. Er bringt dich sicher auf die andere Seite. Lag es an ihm oder lag es an dir? Natürlich, an ihm. Hier, ausschließlich, wirst du sagen. Er hat die richtigen Maßnahmen getroffen, er hat die Mittel bereitgestellt, er hat es zu einem guten Ende geführt. Es lag an ihm allein. Ja, mal wieder dieses Allein auf einmal. Nur sag mir, auf welche Weise möchtest du den Fluss überqueren? Oder im Bild gesprochen, wie möchtest du deine himmlische Heimat erreichen? So, dass es letztlich an dir liegt, an deinen schwachen Glaubenskräften. Oder so, dass es an Jesus allein liegt. Herr Paulus hat es ja ganz genau erklärt. Er hat Argumente gegeben, denen wir auch nachdenken müssen. Deshalb habe ich eben gesagt, Gewissheit hat viel damit zu tun, auch die Grundlagen unseres Glaubens zu durchdenken. Er hat Argumente gegeben, wie und warum der Heilige Geist uns unsere Gotteskindschaft ganz gewiss macht. Der Paulus, der bildet dazu gleichsam ebenfalls so eine Art unzerreißbare Kette, eine Kette aus den Verheißungen und aus den großen Taten Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mit diesen Worten beginnt der Paulus die Kette. Ich glaube, diese Worte gehören zu den Worten der Bibel, die mit am meisten sehr leichtfertig zitiert werden. Viel zu oft missverstanden. Als ob damit gesagt werden soll, egal welche Not du gerade durchmachst, füge dich nur in Gottes Plan, du wirst schon merken, es war gut für dich. Und dann druckt man das noch auf so eine schöne Trostpostkarte und das war's. Darum geht's aber nicht. Es geht hier überhaupt nicht um einen schönen Vers auf einer schönen Karte. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, wie Gott alle Mittel bereitstellt, damit ein Gotteskind garantiert unter allen Umständen seine himmlische Heimat erreicht. Und es geht darum, wie er Gott dann dieses ja wirklich kritische und lebensgefährliche Unternehmen, die Wanderung bis in die Herrlichkeit, wie er das zu einem guten Abschluss bringt. Nun kommt das nächste Glied der Kette, was Paulus hier schmiedet. Sehen wir dazu, wie Jesus uns führt. Die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Das ist ein Satz von sehr großer Tiefe. Wir können dem heute gar nicht richtig nachgehen. Im 9. Kapitel wird der Paulus da nochmal drauf zurückkommen. Es geht um ein großes Geheimnis. Der Paulus, der sagt nämlich, wenn du heute ein Gotteskind bist, dann hat Gott das nicht nur seit Ewigkeiten gewusst, da wären sich noch alle einig, sondern er hat es auch schon seit Ewigkeiten so gewollt und geplant. Dich wollte er haben. Er sagt nicht warum, wir kommen da auch wieder nur auf die Gnade, allein aus Gnaden. Aber er wollte genau dich haben, aus irgendwelchen Gründen, die du nicht verstehen wirst, außer zu sagen, danke für deine Gnade, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Hier kommt das nächste Kettenglied. Jetzt führt Gott seine Pläne durch, die er sich seit Ewigkeiten vorgenommen hat. Das heißt nämlich, eines Tages hat Gott dir seinen Plan bekannt gemacht und hat dir gesagt, so, dich will ich, genau dich als mein Kind. Das war, als er dich durch sein Wort gerufen hat. Da hat jeder von uns hier sicher seine eigene Geschichte, wie das zugegangen ist. Vielleicht war es durch eine Predigt, durch eine Evangelisation, vielleicht durch das Lesen der Bibel schon seit Kindheit an, hat er seinen Plan bekannt gemacht. Und jetzt kommt ein weiteres starkes Stück an die Kette, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Wir hatten über die Gerechtigkeit Gottes gesprochen, was er uns schenkt und gesagt. Man merkt sich am besten erstmal, das ist die Vergebung der Sünden. Die Vergebung aller deiner Sünden. Er hat dich gerecht gemacht, dir alles gegeben, was Jesus am Kreuz und bei seiner Auferstehung verdient hat. Und jetzt bist du ein Christ. Und dann wird die Kette fertig geschmiedet, ein Glied fehlt noch. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Jetzt reicht die Kette bis in den Himmel, in die Herrlichkeit. Wenn du ein Christ bist, ein Gotteskind, dann hast du auch eine Heimat in der Herrlichkeit. Jesus sagt mal, ich glaube, das ist in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium, dass da so viele Wohnungen sind in des Vaters Haus. Das ist diese Herrlichkeit. Und du kannst dir, wenn du das weiterdenkst, also vorstellen, wenn du heute Christ bist, dann ist da oben schon eine Wohnung für dich reserviert, da steht dein Name dran und Gott weiß auch schon den Tag, wann du da einziehen wirst. Ja, liebes Gotteskind, merkst du, wie Paulus hier in der Vergangenheit redet? Ich habe am ersten Abend schon mal gesagt, achtet auf die Zeiten. Nein, gestern habe ich es gesagt. Achtet auf die Zeiten in der Bibel. Das ist kein Zufall. Hier redet Paulus in der Vergangenheit, die hat er auch verherrlicht. Also aus Gottes Blickwinkel, der alle Zeiten überblickt, da ist das schon so, der sieht dich schon in seiner himmlischen Herrlichkeit, in der Wohnung, die er da für dich reserviert hat. So als ob es schon geschehen sei. Obwohl es nach deiner Zeitrechnung vielleicht noch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dauert. Das ist die menschliche Perspektive. Also merke, auch wenn du manchmal zweifelst, Jesus weiß das, dass du manchmal zweifelst, aber er hat überhaupt keine Zweifel daran, dass er dich über den reißenden Fluss hinüberbringen wird. Er hat es so gewollt und geplant, seit Ewigkeiten. Er hat die Mittel bereitgestellt, er hat dich unzerreißbar an sich festgekettet und deshalb ist es in gewissermaßen schon Vergangenheit. Egal, was dir unterwegs zustößt, egal, ob du über diesem reißenden Fluss in das Leben, es kommt einem manchmal wirklich so vor, ob du da vor Angst schlotterst und dich alle deiner Kräfte verlassen, am Schluss wirst du sagen können, nichts hat mich von Jesus trennen können. Das bedeutet dieser Satz. Alle Dinge haben dir zum Besten gedient, heißt nichts davon hat dich von Jesus trennen können. Selbst das, was dir die meisten Rätsel aufgegeben hat, selbst das, was dir den größten Schrecken eingejagt hat, ja, denk an diese wunderbare Kette, die der Paulus hier eins ums andere von Gottes Ewigkeit über deine Berufung bis in die himmlische Herrlichkeit schmiedet. Nochmal die Frage also, was ist, wenn Ereignisse auf mich zukommen, nach denen ich nicht mehr glauben kann? Wenn wir diesen Argumenten folgen, dann können wir in der Tat getrost sagen, es gibt keine solchen Ereignisse. Es gibt es nicht. Wenn ich ein Gotteskind bin und bleibe, und mit Gotteskind wissen wir ja, meine ich nicht dieses äußere Christsein eines Menschen, der sich immer strebend bemüht, anständig zu sein, sondern einer, der ganz aus der Gnade lebt und aus dem, was Jesus für ihn getan hat. Wenn ich ein Gotteskind bin und bleibe, dann liegt es nicht an mir, sondern an ihm allein. Mir werden tatsächlich alle Dinge zum Besten dienen. Wirklich alle. Das sagt der Herr. Deswegen, Geschwister, lasst uns zuversichtlich sein. An den guten, aber auch an den schlechten Tagen, lasst uns darum bitten, dass der Heilige Geist diese grenzenlose Zuversicht schenkt. Gott möchte auch, dass wir das Suchen, diese Gewissheit, Petrus schreibt mal in einem Brief, wir sollen unsere Erwählung auch festmachen, also diese Gewissheit suchen. Manchmal muss man auch wieder drum kämpfen, die Gewissheit, dass ich ein Gotteskind bin und bleibe. Selbst wenn es hart auf hart kommt, sogar dann, wenn ich nicht einmal mehr beten kann, die Kette hält. Warum? Weil dafür unser Herr und Heiland gesorgt hat. Hier kommt es auf den Punkt, was dieses Vierfache allein wirklich bedeutet, womit wir uns am ersten Abend beschäftigt haben. Hier liegt wirklich nichts mehr an uns, sondern alles allein an ihm. Alles ist geschenkt von ihm allein. Allein durch den Glauben, den der Heilige Geist uns gibt. Allein durch Christus, durch das, was unser Herr vollbracht hat, auf Golgatha, bei seiner siegreichen Auferstehung. Denkt dran, wie er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, es ist nichts mehr hinzuzufügen. Allein aus Gnaden, also ohne Verdienst und Zutun, denkt dran, die Werke weg an die Seite bei dieser Frage, ohne alles strebende Bemühen, allein aus Gnaden und allein durch die Schrift spricht er zu uns. Durch das Wort Gottes, durch sein Wort, das er uns gegeben hat. Deshalb ist es auch so wichtig, so intensiv sich immer tiefer in die Bibel einzugraben und den Gedanken nachzudenken. Je mehr du das tust, desto mehr wird deine frohe Gewissheit wachsen und auch wirklich einen festen Grund haben. Ja, möge dieses Wort uns alle zu dieser Gewissheit führen und auch dabei halten. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.